Ostseewelle Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans, zu einer neuen Folge von unserem Ostseewelle Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Mein Name ist Alexander Studl, ich bin hier Chefreporter bei Ostseewelle, aber auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo im Landkreis Rostock und dort auch aktiv in der Feuerwehr tätig. Ja, in der heutigen Folge stellen wir euch die Rettungshundestaffel des DRK Ostvorpommern-Greifswald vor. Annette ist im Studio mit ihrem Hund Kito. Und wir werden viel erfahren über Einsätze. Es geht um Übergriffe auf Rettungskräfte. Es geht aber auch um die Ausbildung. Wie lange muss so ein Rettungshund überhaupt ausgebildet werden und was lernt er da alles? Und welche Voraussetzungen müssen wir mitbringen, wenn wir einen Hund haben, mit dem wir eventuell später mal in einer Rettungshundestaffel arbeiten wollen? Also darüber gleich mehr. Dann gibt's eine Sache, die mich wirklich erschüttert, und zwar die Eggesiner Feuerwehrleute oder die Eggesiner Kameraden waren auf einem Einsatz, und zwar sollten sie in der Stettiner Straße den Sportplatz ausleuchten, weil dort der Rettungshubschrauber gelandet ist. Und weil dort benachbart gleich eine Landstraße ist, haben dort Schaulustige angehalten und haben die Feuerwehrleute bepöbelt, beleidigt. Es kam fast zu Übergriffen. Es gab Bedrohungen. Und wenn man das hört, dass Feuerwehrleute wirklich nur ihre Arbeit machen, dass sie Leben retten, dass sie andere aus Gefahrensituationen rausholen und sich dann beleidigen lassen müssen und dann angegriffen werden und so weiter. Da fehlt einem echt das Wort. Und ich kann den Kameraden aus Eggesin nur sagen, bitte, 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 bitte zeigt diese, und das sage ich jetzt mit Absicht, Idioten, die euch dort angegriffen haben, die euch beleidigt haben, zeigt sie bitte, bitte an. Anders können wir gegen diese Leute nicht vorgehen. Und wir müssen auch endlich zeigen, und das hoffentlich auch mit Hilfe der Justiz, dass es sich einfach nicht gehört, Feuerwehrleute, Einsatzkräfte, egal ob Rettungsdienst, Polizei, THW, wo sie überall herkommen, anzupöbeln, anzugreifen, zu beleidigen. Das gehört sich einfach nicht. Jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
Eine neue Folge von unserem Ostseewelle Feuerwehr-Podcast Wassermarsch, diesmal wieder aus dem Ostseewelle Studio. Wir haben aber Besuch gehabt, und zwar haben wir die Rettungshundestaffel Ostvorpommern-Greifswald vom Deutschen Roten Kreuz hier. Zum einen zum Studiobesuch bei uns gehabt, im Programm wart ihr. Wir haben eine Live-Suchaktion gerade auch gemacht, aber jetzt wollen wir euch im Podcast bei uns, im Feuerwehr-Podcast, noch ein bisschen näher vorstellen. Ich darf ganz herzlich Annette begrüßen. Du bist auch die Gründerin der Rettungshundestaffel.
Genau, die Initiatorin der Rettungshundearbeit im DRK im Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. Wir waren die erste Staffel und haben uns eben vor 25 Jahren gegründet.
Sehr schön. Wir haben ja auch schon eine Folge gemacht mit dem Deutschen Roten Kreuz. Da ging es um, sage ich mal, allgemeine Sachen, wie breit das DRK auch aufgestellt ist, das Ganze mit dem Landesverband. Wir haben auch schon mal die Rettungshundestaffel zu Gast gehabt, oder ich war schon mal bei der Rettungshundestaffel Vier Tore aus Neubrandenburg. Da haben wir damals auch ein Experiment gemacht, aber heute wollen wir mal sehen, wie eure Arbeit so funktioniert. Wie bist du damals auf die Idee eigentlich gekommen, vor 25 Jahren zu sagen, Rettungshunde, das ist doch eine ganz interessante Geschichte, da will ich was aufbauen.
Also grundsätzlich bin ich schon 1992 zur Rettungshundearbeit gekommen, damals in Rheinland-Pfalz, wo ich gearbeitet habe. Und ich hatte dann einen Hund bekommen, und dieser Hund war einfach mit normalem Familienleben nicht ausgelastet. Mhm. Und dann sagte eine Freundin, du, die wollen da eine Rettungshundestaffel gründen, hast du Lust da mitzumachen? Und so bin ich zur Rettungshundearbeit gekommen mit diesem Hund. Und dann bin ich 96 nach Greifswald gezogen, und da habe ich dann den Hund natürlich mitgenommen und habe dann beschlossen, dass wir das doch weitermachen wollen.
Ja.
Und da haben wir dann eben 99 diese Staffel gegründet und damit angefangen, das hier zu betreiben.
Wie viele Leute seid ihr bei euch in der Rettungshundestaffel Ostvorpommern?
Wir sind 28.
28. Jeder auch mit Hund, oder habt ihr auch welche dabei, die, sag ich mal, nur so in Anführungsstrichen Mitglied sind?
Wir haben eine ganze Menge, die nur so dabei sind, und zwar schon allein deshalb, wir sind ein Ortungszug, bestehend aus einer Rettungshundestaffel und einer Drohnenstaffel. Und die Drohnenleute haben eben in der Regel keinen Hund, sondern haben eben Spaß daran, mit Technik zu arbeiten und mit Drohne zu arbeiten. Und dann haben wir auch bei den Hundlern Leute, die entweder einen Hund haben, der keine Prüfung macht, weil er dann doch sich rausstellt, dass es nicht ganz so gut klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Oder eben auch Paare zum Beispiel, wo eben ein Partner den Hund hat und der andere hat keinen Hund. Und die können aber genauso gut gebraucht werden bei uns wie die Leute mit Hund. Denn im Einsatz ist immer ein Team unterwegs aus einem Hund, einem Helfer und einem Hundeführer. Also zwei Menschen pro Hund. Und wir brauchen auch Leute für die Einsatzleitung beispielsweise. Also es gibt für alle genug zu tun.
Ja, das ist wie bei den Feuerwehren bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Verpflegung sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ihr da auf Einsätzen seid. Wenn ihr jetzt alarmiert werdet zu einem Einsatz, wie läuft das vonstatten? Kommt dann also der Einsatz von der Leitstelle aus Greifswald zum Beispiel oder werdet ihr direkt über das DRK dann informiert? Wie läuft bei euch die Alarmierung?
Die Alarmierung erfolgt tatsächlich über die Leitstelle in der Regel. Es ist so, dass wir eine Einsatzkooperation haben, in der Staffeln vom ASB, von den Johannitern, von den Maltesern und vom BAH gleichzeitig alarmiert werden. Wir sind also eine Kooperation, die sich dann gegenseitig nachalarmiert. Und je nachdem, welche Staffel alarmiert wird, ist es die entsprechende Leitstelle, in deren Bezirk sie sind, die alarmiert. Und dann wird es eben über Apps weiter alarmiert. Wir werden auch über die Vera beispielsweise alarmiert.
Ja.
Und dann werden eben aus der gesamten Staffel Rückmeldungen geholt oder aus den gesamten Staffeln Rückmeldungen, wer kann, mit wie vielen Hunden, mit wie vielen Menschen kann er im Einsatz sein. Bei uns im DRK gibt es noch eine Besonderheit, die die anderen in der Regel nicht haben. Wir können auch von Privatpersonen, von Altersheimen beispielsweise oder auch von Angehörigen alarmiert werden, denn unser Träger, das DRK, sagt, im Namen der Menschlichkeit sind wir jederzeit erreichbar und da können wir eben dann auch, ohne dass die Polizei eingeschaltet worden ist, alarmiert werden. Wir wirken aber immer sehr intensiv darauf hin, dass dann die Polizei sofort mit ins Boot geholt wird, denn die ist ja für die Vermisstensuche auch definitiv wichtig.
Ja, das haben wir auch oft bei uns im Studio, dass zum Beispiel auch Leute anrufen und sagen, hier, meine Schwester wird vermisst, gebt mal eine Suchmeldung durch, wo wir natürlich uns auch an Regeln halten müssen. Da spielt natürlich Datenschutz zum Beispiel eine ganz große Rolle oder auch, natürlich auch Persönlichkeitsrechte und wo wir denen dann auch immer erst sagen müssen, nein, ihr müsst eine Anzeige bei der Polizei erstatten, es muss eine Öffentlichkeitsfahndung geben und dann können wir auch aktiv werden, wird wahrscheinlich bei euch auch ähnlich sein. Wenn aber jetzt zum Beispiel euch jemand privat alarmiert sozusagen, weil halt jemand verschwunden ist, werden dann Rechnungen geschrieben oder wie läuft das da?
Nein, das ist alles ehrenamtlich, was wir machen und der Kreisverband unterstützt uns eben entsprechend und bezahlt dann, unser Fahrzeug ist vom Kreisverband, unsere Bekleidung, all diese Geschichten, das Benzin, was wir verfahren und sowas, das wird alles über unseren DRK-Kreisverband finanziert.
Wenn ich jetzt einen Hund habe, welche, sag ich mal, Voraussetzungen muss so ein Suchhund, dass er bei euch mitmachen kann, dass er ausgebildet werden kann, mitbringen?
Er muss also, wir sagen immer so schön, der mittelgroße Hund, das ist natürlich ein dehnbarer Begriff, aber was eben rausfällt, sind die ganz kleinen und die ganz riesigen, die eben dann körperlich nicht so geeignet sind und das ganze Feld der kurzschnäuzigen Hunde, weil die einfach körperlich leistungsfähig genug sein müssen und das sind die nicht, um diese Arbeit zu machen.
Gut, jetzt habe ich einen Hund mit die Voraussetzung, was nehme ich jetzt, sag mal eine Rasse, über die wir uns jetzt unterhalten.
Also ein Labrador ist zum Beispiel oder so ein Golden Retriever, die ganzen Retriever sind eigentlich besonders gut geeignet.
Also habe ich einen Golden Retriever, komme jetzt zu euch und sage, ich möchte bei euch gerne mitmachen. Wie sieht dann die Ausbildung aus, wie lange dauert das vor allem auch und so weiter?
Ja, es beginnt bei uns damit, dass man erstmal als Mensch kommt, sich das Ganze anguckt, um zu entscheiden, ist das wirklich was für mich? Der kommt dann ein, zweimal zum Training, dann sagt er, ja, ich möchte das gerne machen und dann muss der Hund erst einen Eignungstest machen, bevor er trainiert wird. Dieser Eignungstest wird bei uns relativ kurzfristig in der Regel dann möglich gemacht, dass wir das also nicht nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr anmelden, sondern tatsächlich, dass wir sagen, wenn wir zwei, drei Leute zusammen haben, machen wir so einen Eignungstest.
Da muss er was machen?
Da muss er eigentlich nur bestimmte Situationen mitmachen.
Ja.
Es ist eine Art Wesenstest, also der muss jetzt nichts gelernt haben, der muss jetzt nicht Sitz und Platz und sonst was vorzeigen. Seine Ausbildung kriegt er ja erst später, sondern es geht darum, dass wir nur Hunde brauchen können, die sozialverträglich sind und die auch mit anderen Hunden sozialverträglich sind,
also das heißt,
die nicht gesteigert ängstlich sind.
Also das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinem Hund dort komme und da sind auch andere Hunde und der ist nur am Rumkläffen wie ein Kaputter und will die da angreifen, dann sieht es schon mal schlecht aus.
Dann sieht es schlecht aus, ja. Also Hund, einer, der mit anderen Hunden nicht klarkommt, ist nicht geeignet, denn im Einsatz, gerade die Flächensuchhunde sind ja freistöbernd, ohne Leine und dann müssen die sich eben damit vertragen, wenn da ein Spaziergängerhund vorbeikommt, dürfen sie sich nicht auf den stürzen oder wenn ein anderer Hund im Nachbarsuchgebiet sucht, dann müssen sie den auch in Ruhe lassen. Das muss funktionieren.
Gut.
Sie müssen nicht jeden lieben, aber sie müssen sich abrufen lassen, sie müssen eben auch dann wieder sich auf die Arbeit konzentrieren können.
Respekt. sicherlich auch bei den Hunden dann. Okay, jetzt habe ich diesen Wesenstest bestanden mit meinem Hund. Wie geht's dann weiter?
Dann kommt ein Probehalbjahr, in dem derjenige, der neu kommt, auch für sich entscheiden kann, ist das was für mich, kann ich das zeitlich leisten, denn zeitlich ist es sehr aufwendig und fühle ich mich wohl in der Truppe. Und genauso für die Truppe zu sagen, passt der zu uns, wie entwickelt sich der Hund, wie entwickelt sich der Hundeführer bei uns. Und nach diesem Halbjahr entscheidet man dann eben gemeinsam, mache ich weiter oder mache ich nicht weiter. Und dann geht es in die Ausbildung. Die meisten, die nicht weitermachen, ist aber in der Regel tatsächlich, dass es am Zeitproblem scheitert dann. Denn man muss rechnen, 10 bis 15 Stunden pro Woche muss man da investieren zeitlich. Und das ist nur das, was man in der Staffel an Anwesenheit hat. Das ist nicht das, was man mit seinem Hund zu Hause dann noch tut.
Ja, richtig. Quasi auch Ausbildung dann, wenn er auch fertig ist sozusagen.
Genau, es ist ja auch so, dass der Hund, selbst wenn er geprüft ist, weiter in der Ausbildung gehen muss. Es ist nicht so, dass man mit der Prüfung dann sagt, jetzt kann der alles, sondern es gibt immer noch viel, viel, viel zu lernen. Genauso wie wir ein Leben lang lernen, tun das die Hunde auch. Sie sammeln Erfahrung und man muss eben immer am Ball bleiben sozusagen. Und man hat natürlich gerade in der Anfangsphase auch viele theoretische Ausbildungen. Das ist bei der Feuerwehr ja nicht anders. Richtig. Da muss man alles Mögliche tun. Und das ist bei uns auch, dass eben Funken, Umgang mit Karte und Kompass, Umgang mit dem GPS-Gerät, dann Erste Hilfe natürlich groß geschrieben, Erste Hilfe am Hund muss gemacht werden. Dann für die Trümmerarbeit, wenn man das machen möchte, ist noch Trümmerkunde dabei, alles was damit zu tun hat. Also es sind wirklich viele Sachen. PSNV, also sich selber zu schonen und andere zu schützen, das ist eben auch noch mit wirklich, es gibt viele Dinge, die zu machen sind.
Du sagtest gerade PSNV-Team, da haben wir bei euch in Greifswald Heiko Fischer sitzen, mit dem wir übrigens auch schon eine Podcast-Folge gemacht haben. Ist das für euch auch ein Thema nach den Einsätzen, also dass ihr dann auch wirklich mal euch zusammensetzen müsst oder dass ihr ja danach auch möglicherweise professionelle Hilfe braucht, weil natürlich, ich kann mir vorstellen, nicht jeder Einsatz positiv endet.
Richtig, das ist schon nicht ganz selten, weil wir auch häufiger zu suizidalen Geschehen gerufen werden. Und auch kann mal ein Verbrechen sein, haben wir auch schon gehabt, dass man eben doch jemanden dann auch in einer entsprechenden Situation findet. Ja, da hat man schon dran zu knabbern und da ist es schon so, dass wir auch uns Hilfe holen. Erstmal wird natürlich immer eine Einsatznachbesprechung innerhalb der Truppe gemacht. Einmal in der Kooperation direkt vor Ort, dann nochmal privat in der einzelnen Staffel in der Gruppe. Und wenn man dann eben Leute hat, wo man sagt, die brauchen ein bisschen mehr, dann wird PSNV auch alarmiert bei uns. Ja. Wir haben auch jemanden in der Gruppe, der PSNV macht.
Cool. Ich spreche das immer wieder so gerne an, auch bei Kollegen und so weiter, auch bei Feuerwehrkollegen, diese Nachbereitung. Wir hatten jetzt gerade in einer Folge zum Beispiel, haben wir berichtet über das Zugunglück. 1988 ist ein Zugunglück bei Ferdinandshof passiert, 2D-Züge zusammengeknallt. Da hat Mario Winkler von der Feuerwehr Torgelow den Einsatz damals geleitet. Und der hatte zum Beispiel auch gesagt, 1988, die standen vollkommen alleine da. Da war nichts. Zu DDR-Zeiten hat das niemand interessiert. Du hättest zum Allgemeinarzt gehen können. Deswegen finde ich das so toll, dass es Menschen gibt, auch ja viele Pastoren zum Beispiel auch gibt und so weiter, die sich da engagieren und dort helfen. Ich will natürlich gleich noch wissen, welche Hunde ihr sozusagen, was die alles können. Und wir wollen natürlich auch noch ein paar Einsätze von euch haben. Spannende Einsätze oder natürlich auch fröhliche Einsätze gibt es bestimmt auch. Da kommen wir gleich noch drauf zu. Aber jetzt geht es erstmal in die Ostseewelle Nachrichtenredaktion und dazu den Feuerwehr-News aus Mecklenburg-Vorpommern.
Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
Guten Tag, ich bin Adrian Mützel. Die Berufsfeuerwehr Stralsund hat mit Johann Stahl einen neuen Leiter. Nach seinem Studium in Magdeburg kam der junge Ingenieur 2022 als Brandoberinspektor nach Stralsund. Für Oberbürgermeister Alexander Badrow ist der neue Leiter ein Glückstreffer.
Johann Stahl ist ein Glückstreffer für Stralsund, der sowohl fachlich, aber natürlich auch persönlich voll geeignet ist und auch überall super ankommt, insbesondere bei den Kollegen auf der Wache. Ich wünsche Johann Stahl maximale Erfolge und hoffe, dass die schönste Hansestadt der Welt ihn dauerhaft um den Finger wickelt und er sie mit allem, was er hat, beschützt.
Die Kameraden aus Kemmerich bei Gneuen im Landkreis Rostock feierten jetzt nicht nur ihr 90. Jubiläum, sie konnten auch ihr neues Gerätehaus beziehen. Bisher waren sie in einer 28 Quadratmeter kleinen Garage untergebracht. Sie galt als zweitkleinstes Gerätehaus im Land. Das neue Haus bietet 215 Quadratmeter Platz mit Fahrzeughalle, Gemeinschaftsraum, Duschen und Büro für den Wehrführer. Gut 20 aktive Mitglieder hat die Ortswehr Kemmerich, die zur Gemeinde Altkahlen gehört. In Grevesmühlen ist die Diskussion um das Ehrenamt Feuerwehr neu entfacht. Die Kameraden hatten jetzt an einem Mittwoch innerhalb von 10 Stunden 5 Einsätze. Ob Ölspur, technische Hilfeleistung oder ein unklarer Feuerschein. Bürgermeister Lars Prahler ist dankbar.
Wir können, glaube ich, in Grevesmühlen nur stolz sein auf unsere Feuerwehr. 40 aktive Kameraden und ich glaube auch genauso viele im Jugend- und Kinderbereich. Das alles bei vollstem Einsatz, 200 bis 250 Einsätze in den letzten Jahren. Das heißt, fast täglich sind sie bereit und das ist eine Belastung nicht nur für die Kameraden selbst, sondern auch für die Familien. Dafür meinen allerherzlichsten Dank. Ihr seid super.
Im Jahr 2022 hatten die Kameraden in Grevesmühlen insgesamt 263 Einsätze.
Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
Wir sind drin im zweiten Teil. Ich habe immer noch Annette zu Gast und zwar von der DRK Rettungshundestaffel Ostvorpommern-Greifswald. Jetzt gibt es ja bei der Polizei zum Beispiel, wenn ich dort Einsätze habe, da gibt es einen Drogensuchhund, da gibt es aber auch Hunde, die Menschen suchen oder da gibt es einen, der spezialisiert auf Sprengstoff. Wie sieht das bei euch aus in den einzelnen Unterteilungen?
Also wir haben Trümmersuchhunde, Flächensuchhunde und Mantrailer. Schwerpunktmäßig aber Flächensuchhunde und Mantrailer. Mhm. Trümmersuchhunde hatten wir einige schon geprüfte auch, aber da sind kaum noch Einsätze. Früher war es so, dass wir mit den vielen leerstehenden Gebäuden, die man hier noch hatte, wo ja auch das Eigentum nicht geklärt war, dass da doch öfter mal Kinder drin gespielt haben oder Obdachlose sich das gesucht haben und dann sind da Decken runtergekommen. Da hatten wir viel mehr solche Geschichten. Mhm. Heutzutage ist es in den Trümmern eben, ja, da fällt mal ein Haus zusammen, weil Gasexplosion da ist, ja, aber mehr ist das nicht. Und da das DRK derzeit keine Auslandsstaffeln hat, ist der Bedarf an Trümmersuchhunden nicht so groß tatsächlich. Und dann muss natürlich jeder Hundeführer für sich überlegen, ein Trümmersuchhund befindet sich auch in Gefahren und kann schlimmstenfalls eben auch sterben in so einem Einsatz. Gerade wenn es eben ein zusammengefallenes Gebiet ist und nicht das Übungsgebiet, was eben sicher ist, wo man weiß, das ist sicher gelegt, da sind Verstecke drin, die sind da reingebaut, in denen der Hund das üben kann. Aber im echten Einsatz sind Glassplitter überall, da steht vielleicht Bewährungsstahl vor und solche Geschichten und da kann der sich eben auch bis hin zu tödlich verletzen tatsächlich. Und das ist für viele eben so der Grund zu sagen, ach nee, das möchte ich dann doch mit meinem Hund lieber nicht
zumal
machen.
Zumal ja die Ausbildung auch sehr, sehr lange dauert bis, und wenn der Hund natürlich da getötet oder verletzt wird, ist natürlich auch nochmal
richtig. Zusatz. Und deshalb machen wir die Flächen- und die Mantrailsuche eigentlich als Hauptschwerpunkt, weil das für unser Klientel wichtig ist.
Wir haben ja immer wieder dieses Thema, leider auch als Feuerwehr oder auch im Rettungsdienst zum Beispiel, dass also dort Einsatzkräfte angegriffen werden, beleidigt werden, möglicherweise auch sogar körperlich angegriffen werden. Ist das bei euch auch schon mal Thema gewesen?
Beim Suchen kann das natürlich passieren, gerade wenn wir demente Personen suchen oder alkoholkranke Personen suchen. Da kann das schon sein. Wir fragen immer nach, ob eine Fremdgefährdung besteht. Denn gerade mit dem Mantrailer oder auch mit dem Flächensuchhund, der Hund ist der Erste, der an der Person ist. Und wenn ich jemanden habe, der da meinen Hund verletzen möchte, dann muss ich mir gut überlegen, ob ich das wirklich machen möchte tatsächlich. Ja. Denn die Polizei sagt zwar dann, ja, wir kommen ja mit und wir passen auf euch auf, aber ich bin immer der, am Mantrailer bin ich immer der, der vorne dran ist. Da kann ich mich auch nicht hinter verstecken. Ich habe den Hund ja an der Leine. Und wenn die Polizei dann nicht so schnell mitkommt, kann mir was passieren. Aber noch viel wichtiger ist mir in dem Moment, dass dem Hund nichts passiert, weil der ist wirklich an allererster Front. Und der ist ja immer der Überzeugung, so bilden wir sie aus. Die sind alle total toll, die Leute.
Alle
und
lieb,
die sind alle
und
dann, lieb und nett und die haben mein Essen und das ist alles prima. Und das kann passieren. Was ich schlimmer finde eigentlich als diese verwirrten Personen, die können ja nichts dafür. Was ich schlimmer finde, ist tatsächlich, wenn wir während der Suche zum Beispiel von Leuten angepöbelt werden, was durchaus passiert, hast deinen Hund nicht unter Kontrolle oder irgend sowas und dann eventuell auch mal aggressiv angegangen werden, das ist hier Privatbesitz, da kann keiner drauf. Ja, wir dürfen natürlich keine Privatgelände betreten, aber wenn man dann freundlich erklärt, die Polizei ja in der Regel, ob wir da vielleicht mal drauf dürfen, und weil der Hund da jetzt gerne drauf gucken möchte, weil er da Geruch rauskriegt, die dann sagen, nö, das wollen wir nicht, da bin ich dann immer so ein bisschen geneigt, mal zu fragen, geben Sie mir doch mal Ihren Namen, damit ich dann weiß, wann ich nicht nachts aufstehen muss und ehrenamtlich in den Einsatz gehen.
Ich muss gerade lachen, ich habe es eh nicht gehabt. Wir haben mal auch eine Situation gehabt bei der Feuerwehr und da hatte uns auch irgendwie, wir hatten Hydrantenschau gemacht und da hatte uns auch einer vom Grundstück gejagt, weil der Hydrant auf seinem Grundstück war und hat, ja, jetzt nicht und jetzt ging das hin und her. Und da habe ich auch so gedacht, ich bin Maschinist, ich stehe hinten an der Pumpe. Das kann manchmal ganz schön dauern, bis da das Wasser rauskommt. Gut, nein, natürlich, aber wir wollen ja helfen und dementsprechend dort machen. Wenn ihr zum Einsatz gerufen werdet, also ihr kommt jetzt an der Einsatzstelle, Wie geht's dann weiter? Also braucht ihr von demjenigen irgendwie einen Plover oder einen Socken oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, da muss man jetzt unterscheiden zwischen den Flächensuchhunden und den Mantrailern. Die Flächensuchhunde suchen jeglichen frischen menschlichen Geruch in einem ihnen zugewiesenen Suchgebiet. Ohne Leine, die stöbern frei, orientieren sich natürlich an ihrem Hundeführer. Mit dem Hundeführer zusammen wird eben dieses Suchgebiet abgesucht und hinterher muss der Hundeführer dann eben sagen können, also da, wo ich jetzt war, da ist keiner drin. Und der Mantrailer dagegen, der sucht eine ganz bestimmte individuelle Person. Der sucht eben nach einem Geruchsgegenstand. Wenn wir am Einsatzort ankommen, Altersheim beispielsweise, dann gehe ich mit der Polizei zusammen in das Zimmer, hole mir einen Geruchsgegenstand, der möglichst gut, sicher nur von der Person angefasst worden ist. Und dann kriegt der Hund diesen Geruchsvorhalt und dann wird er, je nachdem, wo man weiß, dass er zuletzt gesehen worden ist, dort angesetzt und dementsprechend kann er dann seine Suche beginnen.
Nach wie vielen Stunden verfliegt der Geruch dann auch irgendwann oder ist das eigentlich egal? Kannst du nach 6-7 Stunden, wenn da einer langgelaufen ist, den noch genauso gut finden wie nach einer Stunde?
Ja, es ist so, dass wir leichte und schwere Partikel unterscheiden, die man ausstößt. Die leichten Partikel sind teilweise gasförmig, häufig auch gasförmig. Und die schweren Partikel, das sind so Sachen wie Hautschuppen, die man sich eben vorstellen kann. Die machen auf dem Boden eine Spur, die auch relativ lange Bestand hat, weil das sind ja Partikel, die wirklich runterfallen. Die leichten Partikel, die gasförmigen, sind nicht ganz so lange wahrnehmbar. Davon hat man in den ersten Stunden relativ viele und je länger das Ganze ist, desto mehr muss man sich auf die schweren konzentrieren. Die können aber je nach Witterung, wir gehen jetzt mal nicht von Extremwitterungen mit Windstärke 8 aus, sondern unter normalen Bedingungen können die Hunde das locker über 48 Stunden dann tatsächlich noch wahrnehmen. Es gibt auch immer wieder Beschreibungen, dass es länger geht. Es gibt aber noch keinen wissenschaftlichen Beweis, wo jetzt die Grenze ist, dass es nicht mehr geht. Und es ist auch von Hund zu Hund unterschiedlich. Die Hunde mit den besonders guten Nasen, man nimmt ja gerne so Bloodhound, Coonhound dafür, die haben tatsächlich auch noch ein bisschen mehr Fähigkeit, das länger hinzukriegen, als zum Beispiel jetzt ein Dackel, sage ich jetzt mal. Aber grundlegend ist die Hundenase so, dass die das wirklich, diese 48 Stunden ist in der Regel kein Problem. Die Frage ist eben immer, wie viel Erfolg verspricht es dann noch? Aber trotzdem, es ist häufiger mal so, dass wir nach 24 Stunden erst gerufen werden und dann suchen. Der Vorteil in Anführungszeichen ist dann, dass diese leichten Partikel verflogen sind und dass man enger an diesem Geruch arbeiten kann. Es gibt ja den Fährtenhund und den Mantrailer. Der Fährtenhund, das ist der, der quasi die Bodenverletzungsfährte lernt. Da, wo jemand langgegangen ist, wo die Grashalme geknickt sind und wo menschlicher Geruch und dieser Geruch sich zusammen verbindet sozusagen.
Bei der Polizei vorrangig im Einsatz.
Genau, die haben viele Fährtenhunde. Und da ist es oft so, dass wir dann die Aussage kriegen, das ist zu lange für den Fährtenhund, das macht der nicht mehr. Wir haben gerade keinen Mantrailer selber da, das heißt, wir brauchen einen Mantrailer. Der Mantrailer zeigt uns jeglichen Geruch der Person, bevorzugt immer den frischesten. Allerdings haben wir ja hier im Haus gesehen, dass er eben den frischesten nimmt. Wenn der aber nicht mehr da ist, der frischeste, dann nimmt er eben auch älteren. Und deshalb ist eben der Mantrailer zum Beispiel auch im Wald etwas benachteiligt, weil wenn wir einen Pilzsucher suchen, der da ganz viel durch die Gegend marschiert ist und irgendwann ganz am Schluss seiner Suche ist er dann frisch weggegangen, dann kann es sein, da wo wir den Hund ansetzen, am Auto der Person oder wie auch immer, da hat er nur alten Geruch. Und dann arbeitet er alles ab und arbeitet sich tot. Während der Flächensuchhund, wenn wir den in das Gebiet schicken, der hat ruckzuck gesagt, hier in diesem Gebiet ist kein frischer Geruch. Und der andere, das interessiert mich gar nicht. Deshalb kann es eben sein, dass der Mantrailer vielleicht 1,5 Kilometer oder 2 Kilometer eine Spur verfolgt. Dann kommt er an einen Wald oder eine Wiese und dann ist er überfordert und kann das nicht. Dann kann man aber die Flächenhunde einsetzen, gezielt und sagen, hier macht das Sinn, hier müsst ihr gucken. Hier, bis hierhin ist der Trailer gelaufen, jetzt müsst ihr hier mal gucken. Ja. Und deshalb ist das Zusammenspiel halt auch so wichtig. Wenn es an eine Wiese geht, dass man auch mal sagen kann, so jetzt hier die Drohnen, hier den Hubschrauber rein. Oder wenn keine Drohne, kein Hubschrauber da ist, auch mal einfach mit Manpower hier dicht an der Hauptstraße, weil da können wir keinen Flächenhund einsetzen. Der wird uns möglicherweise überfahren.
Ach so.
Muss man im Einsatz immer abwägen, was ist jetzt das beste Mittel?
Ja, jetzt bist du 25 Jahre schon dabei bei der Rettungszone Staffel Ostvorpommern-Greifswald. Welcher Einsatz hat dich besonders geprägt in dieser Zeit?
Da gibt es einige. Besonders geprägt hat mich ein Einsatz, da haben wir einen Senior gesucht, auch im Winter. Der war am Abend vorher so gegen 19 Uhr zuletzt gesehen worden. Und es war ein Fährtenhund da gewesen, der war ein Stückchen gelaufen, war dann aber nicht weitergekommen und wir sind am nächsten Morgen alarmiert worden, um die 0 Grad, richtig kalt. Und dann habe ich den Hund angesetzt, der Hund hat dieselbe Spur genommen, wie der Fährtenhund sie genommen hat, und ist dann aber weitergegangen. Und das war in Tuto. In Tuto ist ein Flugplatz. Mhm. Dieser Flugplatz ist nicht mehr benutzt. Da sind Firmen drauf und der ist vollständig eingezäunt. Der alte Herr hatte auf diesem Flugplatz sein Leben lang gearbeitet, war dement. Und wir hatten dann auch gleich gefragt. Und dann hieß es, nee, also auf diesen Flugplatz kommt er überhaupt nicht drauf. Das ist alles eingezäunt, da kann er nicht drauf. Und mein Hund ist aber, wir hatten da auch 7 Windstärken, es war richtig windig, und mein Hund ist dann an diesem Zaun auf etwa 100 Meter Breite immer wieder auf und ab gegangen und hat immer die Nase durch den Zaun gesteckt. Ja. Und da habe ich gesagt, meine Aussage, die ich gekriegt hatte, war, alle Freiflächen sind vom Hubschrauber abgeflogen. Ja. Damit war in meinem Kopf klar, der Flugplatz ist abgeflogen.
Ja.
Und der Hund hat aber gesagt, er muss auf diesen Flugplatz und woanders wollte er auch nicht hin. Dann habe ich auf meine Karte geguckt, auf mein GPS, und habe festgestellt, auf diesem Flugplatz gibt es ein Wäldchen und einen kleinen See dabei. Und das passte auch von der Windrichtung, wo die Nase hin zeigte. Und dann habe ich zu dem Einsatzleiter der Polizei, der mit mir mitgelaufen ist, habe ich gesagt, also ich denke, wir müssen da gucken. Da muss der sein. Der Hund will da unbedingt hin und woanders will er nicht hin. Wir müssen da gucken auf jeden Fall. Ja, und dann hat er gesagt, okay, gut, der Hubschrauber war dann nochmal angefordert worden. Und der Hubschrauberpilot hatte sich gerade bei ihm abgemeldet. Er fliegt jetzt wieder, er hat alles fertig. Und dann hat er ihn zurückgeholt und hat gesagt, nee, wir müssen diesen Flugplatz nochmal abfliegen. Und bis wir dann organisiert hatten, wir wollten dann auch auf den Flugplatz, bis wir Schlüssel hatten und drauf waren, da sagte dann der Hubschrauberpilot über Funk, hier liegt er, direkt neben dem kleinen See liegt er im hohen Gras. Und dann sind wir dahin und dann war der alte Herr tatsächlich sehr stark unterkühlt. Die, die Rettungskräfte haben eine halbe Stunde ihn aufwärmen müssen, bevor sie ihn bewegen konnten, weil sie eben Angst vorm Bergetod hatten. Und ohne dieses Zusammenspiel, wir hätten viel länger gebraucht mit dem Hund, bis wir das geortet hätten, ohne dieses Zusammenspiel wäre der wahrscheinlich verstorben. Aber er hat das überlebt. Das war schon sehr bewegend, dass er das dann überlebt hat. Und im Endeffekt hörte ich im Nachhinein, nee, den Flugplatz haben wir nie abgeflogen, weil der war ja eingezäunt. Ja, also ich habe mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, als ich gesagt habe, er kann ja auf den Freiflächen nicht sein, er kann nur da sein, und genau da war er auch. Was aber eben durch dieses relativ enge Feld, was der Hund angezeigt hat, und es waren 600 Meter Luftlinie noch bis zu der Person, und der Hund hat über diese 600 Meter mit schlafwandlerischer Sicherheit gesagt, da muss der liegen. Also und das finde ich einfach beeindruckend, was die Nase kann.
Also du einen guten Instinkt und der Hund dazu auch.
Ja.
Jetzt sind wir unser Ostseewelle Feuerwehr-Podcast, das heißt aber natürlich, wir stellen auch immer gerne andere Blaulichtorganisationen vor, aber Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, Schnittpunkte gibt es wahrscheinlich jede Menge bei euch, oder?
Ja, jede Menge. Wir werden häufig zusammen mit der Feuerwehr eingesetzt. Es ist auch in vielen Einsätzen so, dass wir zum Beispiel, wenn wir vor Ort sind, sagen, hier ist eine Bundesstraße, da können wir die Flächenhunde nicht so einsetzen, aber das Stück neben der Bundesstraße sollte abgesucht werden, und dass wir dann sagen, hier brauchen wir Manpower. Und da bietet sich dann eben die Feuerwehr an, dass man einfach mit ein paar Mann und einer starken Lampe durch den Wald geht und guckt, ob da jemand ist. Aber es ist natürlich ein, der Hund ist sehr viel schneller. Man sagt, so ein Flächenhund kann etwa 9 Hektar in einer Stunde absuchen. Allein einer.
Mir ist das auch aufgefallen, wir sind ja hier, wir haben ja bei uns im Funkhaus auch ein Experiment gemacht, und da ist ja Kito vorweg gerannt und hat die Spur verfolgt. Da ist richtig Tempo dahinter.
Ja. Ja, Kito hat es sehr eilig, und mein kleiner Nachwuchs Greta, die wird ihm nicht nachstehen, das weiß ich jetzt schon.
Ja. Gut, wer euch unterstützen möchte, ja, wie kann man das am besten machen?
Am besten einfach mal auf unsere Internetseite gucken, rhs-ovp.de. Da steht ganz viel nochmal Wissenswertes über die Rettungshundearbeit und über Kontakte, wo wir uns treffen, wie wir uns treffen. Aber wer aus anderen Regionen kommt, es gibt ja in vielen Regionen Rettungshundestaffeln, wie du schon gesagt hast. Und da sich einfach mal schlau machen, wenn man einfach mal googelt Rettungshunde und dann einen Ort eingibt beispielsweise, dann findet man meistens seine lokale Rettungshundestaffel auch. Und dann kann man da einfach mal nachfragen.
Sehr schön. Ja, dann sage ich ganz, ganz lieben Dank, dass ihr hier zu Gast wart bei uns im Ostseewelle-Studio. Ich wünsche euch natürlich für die Einsätze, für die Ausbildung, für die Arbeit alles, alles Gute. Weiterhin viel Erfolg. Und ja, sage ganz, ganz lieben Dank für euren Besuch.
Ja, gerne.
Ostseewelle Podcast.